Ein kleines Häuflein. Aber wie heißt es, fürchte dich nicht, du kleines Häuflein, du kleine Herde. Denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Das, ich weiß nicht genau, wo es steht, aber das ist ein Wort Gottes. Und Jesus sagt, wo zwei oder drei zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Also wir müssen nicht viele sein, dass er selbst uns seine Gegenwart zusagt. Und das dürfen wir heute Morgen in Anspruch nehmen. Wir sind zusammen wegen ihm, in seinem Namen. Weil wir ihn suchen, weil wir ihm begegnen wollen, weil wir ihn lieben und ehren wollen. Als ich mich vorbereitet habe auf diesen Sonntag, da gab es viele Impulse, die so ein bisschen in diese Richtung gewiesen haben. Und ich habe gemerkt, Gott möchte uns mal wieder anfeuern. Er möchte uns mal wieder den Schwung geben, der uns vielleicht manchmal abhanden kommt. Ich möchte mit uns heute mal forschen, aus dem Wort Gottes natürlich, was uns motiviert, was uns aus Trägheit rausholt, damit wir ein Leben voller Frucht haben, damit wir geistlich lebendig und wach sind und bleiben. Und wir leben ja in einer Zeit, die ja anstrengend ist oder die auch sehr viel Gegenwind bietet für die, die mit Jesus gehen. Auch in Kulturen und Ländern, in denen das Evangelium eigentlich bekannt ist. Wir leben hier im sogenannten christlichen Abendland und doch entfernt sich unsere Gesellschaft mehr und mehr und spürbar und merklich von diesen Werten und von dem, was einst heilig war, was man nicht antastete, was sogar im Grundgesetz der Tenor war. Heute möchte ich auch vor allem die ansprechen, die schon etwas länger mit Jesus unterwegs sind. Nicht, dass die anderen weghören sollten, sondern für sie ist es auch ganz interessant, was Gottes Wort sagt, um durchhalten zu können, um nicht auf halber Strecke zu müde zu werden oder gefrustet zu sein. Sowohl im Alten als auch im Neuen Testament finden wir nämlich Hinweise, dass dieses Müdewerden etwas sehr Menschliches und auch Normales ist, wenn man seinen jugendlichen Eifer irgendwann verliert. Ich meine, ich weiß, wovon ich spreche. Und hier gibt es einige mit weißen Haaren in dieser Runde. Wir wissen, man kann müde werden. Es gibt Situationen im Leben, die schlauchen. Und die nehmen einem manchmal echt auch den Wind aus den Segeln. Und dann ist es wichtig zu wissen, wo schöpfe ich neue Kraft. Der Salomo hat so seine eigenen Worte. Das ist der weiseste König, den die Bibel nennt. Der beschreibt es so. In Prediger 1, 16 bis 18, ich sprach in meinem Herzen und sagte, ich nun, siehe, ich habe Weisheit vergrößert und vermehrt, mehr als jeder, der vor mir über Jerusalem war. Und mein Herz hat in Fülle Weisheit und Erkenntnis geschaut. Auch richtete ich mein Herz darauf, Weisheit zu erkennen und Erkenntnis über Tollheit und Torheit zu haben. Doch erkannte ich, dass auch das nur ein Haschen nach Wind ist. Denn wo viel Weisheit ist, ist viel Verdruss. Und wer Erkenntnis mehrt, mehrt Kummer. Das klingt nicht so super ermutigend, weil es heißt an anderer Stelle in den Sprüchen, dass wir nach Weisheit, dass wir um Weisheit bitten sollen, dass wir nach Erkenntnis streben sollen. Aber es gibt tatsächlich diese Kombination auf der einen Seite Lebenserfahrung und auf der anderen Seite der Verlust von einfachem, kindlichen und glücklichen Glauben. Dass man viel weiß und dass man viel Enttäuschung kennt. Und dieser anfängliche Glaube, der kann darunter leiden, kann immer mehr verschwinden und dann wird man skeptisch. Dann haben wir öfter Bedenken. Dann sind wir auch nicht mehr so schnell zu begeistern. Wir machen uns ja nichts mehr vor. Und die Welt hat uns enttäuscht und wir selbst haben uns enttäuscht. Und da kann schon mal Frust auftreten. Wir wissen dann oder wir meinen das meiste schon zu kennen. Unsere Erwartung sinkt. Und auch die Erwartung, dass dann noch die Erfüllung unserer Träume kommen könnte. Ich weiß nicht, wer das schon mal geschmeckt hat, diese Phasen oder Situationen im Leben oder vielleicht gerade ganz aktuell sogar da drin steckt. Ich würde sagen, das ist eine Entwicklung, die ist in der Welt ganz normal, wenn man da mit älteren Menschen spricht, die ohne Gott lebten. Dann ist da immer auch dieser Enttäuschung oder Frust zu spüren. Und das kann münden in eine zynische Haltung dem Leben gegenüber oder einfach nur Müdigkeit oder so eine gewisse Gleichgültigkeit. Und das Feuer bleibt auf der Strecke. Also das bezieht sich, denke ich, auch auf uns Christen. Auch unter uns finden wir das. Nicht nur in der Welt. Die Gemeinde der ersten Stunde, die brauchte da auch klare Worte diesbezüglich. Es ist interessant, es gibt sowohl bei Paulus in seinen Briefen als auch Petrus ermahnt und ermutigt, nicht nachzulassen, brennend im Geist zu sein, durchzuhalten, bis Jesus wiederkommt. Also es ist ein Kampf, in dem Feuer zu bleiben. Was schmälert unseren Eifer für Jesus, unsere Begeisterung? Es sind doch die Schwierigkeiten, durch die man durchgeht, die unangenehmen Dinge, die Leiden oder Schmerzen. Aber uns ist ja nicht verheißen, dass es keine Schwierigkeiten geben wird. Das hat nirgendwo an keiner Stelle Jesus gesagt. Oder dass, wenn er sagt, wir sollen nach Gottes Reich trachten, nach seiner Gerechtigkeit und dann wird uns alles andere Versorgung eben zufallen. Und doch erlebt man Zeiten, in denen es eng zu sein scheint, wo die Versorgung irgendwie auf sich warten lässt. Egal in welchem Bereich. Kann finanziell sein, kann auch in anderen Gebieten sein, auch beziehungsmäßig. Es gibt diese Zeiten, wo wir nicht wissen, wie es morgen weitergeht. Es sind echte Herausforderungen. Und ich finde, da sind die Worte von Petrus sehr bodenständig und dadurch auch echt ermutigend. Wir lesen da mal 1. Petrus 1, 3 bis 7. Und ich habe hier die neue Genfer Übersetzung, die finde ich sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ob ihr die jetzt gefunden habt. Neue evangelistische, ja, mal schauen, wie es da steht. Aber ich lese mal aus der neuen Genfer Übersetzung. Da heißt es, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten in ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Hier steht also, dass unsere Rettung, unser Heil, noch nicht in vollem Umfang sichtbar ist. Wir sind noch mit beiden Füßen hier auf der Erde. Und das tut manchmal weh und schmerzt. Es ist noch nicht wie im Himmel. Das Erdenleben ist noch nicht die volle Rettung, so wie wir hier gelesen haben, ne? Auch der Heilige Geist ist ein Pfand. Paulus sagt ein Unterpfand, ein Pfand. Das heißt eine Versprechung, ein Versprechen, dass auch irgendwann unser Körper diese Herrlichkeit anziehen wird, dieses Unverwesliche, dass wir eine ewige Gestalt bekommen. Wir werden verwandelt werden, weil dieser Körper eben nicht kann. Er kann das Reich Gottes nicht erreichen oder kann da nicht eintreten. Wenn ich jetzt meinen Blick auf Missstände, auf die Schmerzen, auf Anfeindungen, auf Entbehrungen schaue, also meinen Blick darauf richte, dann bieten sich verschiedene Reaktionen an. Es kann mich eben, wie schon gesagt, müde machen. Es kann mich frustrieren. Es kann mich auch empören. Weil eigentlich habe ich in mir ja den Traum vom Reich Gottes. Und der ist ganz anders. Es kann mich auch mutlos machen. Und am Ende kann es auch zynisch machen. Das ist die Haltung des Misstrauens, des tiefen Zweifels und dann auch der Rebellion. Man verweigert sich innerlich und will nicht mehr. Und man läuft vielleicht äußerlich noch mit, aber innerlich hat man sich irgendwo verabschiedet. Ich finde es interessant, dass in Vers 6, den wir gelesen haben, steht, ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan, und das stach mir so ins Auge, nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Es ist Gottes Plan, dass wir durch Prüfungen gehen, dass wir Schweres erleiden. Das ist Gottes Plan. Und dann geht es weiter, denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Was ist das für ein Glaube, der bewährt werden soll? Es ist eigentlich Gottes Glaube, den er uns geschenkt hat, weil wir würden mit unserem Kleinglauben nicht sehr weit kommen. Wir würden schon beim ersten Sturm in die Knie gehen. Aber es ist sein Glaube, der in uns durchhält. Und Gott möchte das beweisen. Ich würde gerne an der Stelle noch zu 2. Petrus gehen, auch Kapitel 1, auch Vers 3, ab Vers 3. Da heißt es, in seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. In seiner Güte, und da heißt es wörtlich eigentlich durch seine eigene Herrlichkeit und Vortrefflichkeit, hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Und gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist. Da komme ich nachher noch drauf, auf diese Begierden der Welt. Und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Das finde ich stark, weil lass uns mal überlegen, wir haben die größten und kostbarsten Zusagen von Gott. Wir können in der Bibel lesen und finden ganz krasse Zusagen, was auf uns für eine Herrlichkeit wartet. Und wir haben auch Zusagen, was wir jetzt schon hier, trotz Erde und diesen irdischen Schwierigkeiten, trotzdem haben. Wir haben Gottes Gunst auf unserer Seite. Wir haben den Heiligen Geist als Unterpfand, der uns die Kraft aus der Höhe gibt, der dieses Durchhalten in uns hineingelegt hat. Wir haben alles, was zu einem gottgefälligen Leben nötig ist, geschenkt bekommen, haben wir gerade gelesen. Und wir können uns distanzieren von diesen Begierden der Welt. Und ich habe mal so überlegt, was sind die Begierden der Welt? Es ist dieser unersättliche Hunger und Durst nach Leben, nach Sättigung, die nie stattfindet. Begierden sind unerfüllte Wünsche. Begierden sind haben wollen, was man nie erreicht. Und es wird natürlich dann in allen möglichen Formen ausgedrückt. Aber Begierden sind etwas sehr Frustrierendes und sind sehr, eigentlich ein Fluch, ein richtiger Fluch. Und es gab eine Zeit in unserem Leben, wo eine Weiche gestellt wurde, wo wir Jesus kennengelernt haben. Da heißt es eben in Vers 3 vom ersten Petrusbrief, wir sind von Neuem geboren. Und im zweiten Petrusbrief heißt es, wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Wir haben ihn kennengelernt. Wir sind ihm begegnet. Das hat gereicht. Und er hat uns zum Glauben gerufen. Er hat uns rausgerufen. Es war sein Wille. Und wir haben jetzt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Das heißt, da wurde eine Weiche gestellt, weg von den Begierden, von den unerfüllten Wünschen, hin zu einem Reichtum, von dem Petrus sagt, ihr werdet euch freuen und jubeln, jubelnde Freude wird da sein. Das ist die andere Seite. Ich möchte noch weiterlesen ab Vers 5, 2. Petrus 1, Vers 5. Darum, genau aus diesem Grund, setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt. Also diese ganze geschenkte Gnade und dieser Glaube, mit dem Gott uns durchtragen möchte durch diese Erdenzeit, da sollte Charakterfestigkeit hinzukommen. Und da setzen wir alles dran, dass wir die bekommen. Wir gehen da später noch drauf ein, wie das passiert. Charakterfestigkeit heißt, dieses neue Wesen, diese göttliche Natur, die wir bekommen haben, das ist dieser Charakter, den wir pflegen wollen, wo wir drin wachsen wollen, der sich ausbreiten soll, der uns durch und durch durchtränken soll. Ja, diese göttliche Natur soll uns unsere Identität werden, auch ganz praktisch. Nicht nur in der Theorie, so steht es geschrieben, sondern im praktischen Leben. Das ist Charakterfestigkeit. Und dann heißt es zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis. Wie heißt es hier? Ein vorbildliches Leben, okay. Und in diesem Leben die geistliche Erkenntnis, damit man darin auch gegründet ist. Damit der Teufel einen nicht mit Täuschung und Lügen verunsichern kann. Und zu dieser Erkenntnis Selbstbeherrschung. Ich lerne nur diesen neuen Charakter, wenn ich Selbstbeherrschung lerne. Das heißt, ich gebe nicht mehr allem, jeder Lust nach. Weder körperlich noch seelisch. Ja, wir haben auch eine Seele, die gerne ganz schnell Lösungen will. Ganz schnell aus blöden Gefühlen rauskommen will. Und da ist es wichtig, Selbstbeherrschung zu lernen. Zur Selbstbeherrschung soll Standhaftigkeit dazukommen. Standhaftigkeit, da stelle ich mir immer so einen Baum vor und da stürmt's und weht's und der bleibt stehen, weil er tief gewurzelt ist. Man könnte jetzt auch denken, Standhaftigkeit, das ist vielleicht auch so ein bisschen verbohrter Dickkopf und so ein Wesenszug. Ja, man ist stur. Nee, das ist da nicht gemeint. Standhaftigkeit muss zusammenkommen mit Ehrfurcht vor Gott. Steht das da auch so? Geduld steht hier. Also Geduld ist nicht dieses stoische, ich bleib jetzt hier bis, sondern es ist Ehrfurcht vor Gott damit drin. Das heißt, Gott gebe ich immer nach. Bei ihm gebe ich immer nach. Er steht über mir und das respektiere ich und ich habe Ehrfurcht vor seiner Souveränität. Das ist keine Angst vor Gott, sondern das ist Respekt. Und zu diesem Respekt vor Gott, diese Ehrfurcht Gottes, da muss die Liebe zu den Glaubensgeschwistern hinzukommen. Und das ist etwas sehr Erbarmendes, etwas Freundliches, etwas, wo man dann doch nachgibt und den anderen im Blick hat und sein Wohl und sein Vorwärtskommen im Blick hat. Wir sollten Ermöglicher sein für andere. Ermöglicher, dass sie in ihre Berufung kommen. Das ist auch eine ganz wichtige Aufgabe von Leiterschaft. Ermöglicher sein. Und darüber hinaus die Liebe zu allen Menschen. Da lernen wir Gottes Herz kennen, wenn wir mit ihm diese Gemeinschaft haben. Wir merken dann, Gott liebt die Menschen, egal wie verdorben sie sind. Er liebt sie und will sie rauslieben aus der Verdorbenheit, aus der Verlorenheit. Er liebt sie ohne Ende. Er hat alles dafür gegeben. Und es ist jetzt ganz wichtig, dass sich damit zu identifizieren und zu sehen, dass wir nicht unter so einer bewahrten Glocke sind als Gemeinde, so wir kuscheln hier und es geht uns gut und wir sind ganz liebevoll miteinander, sondern diese Liebe, die muss überfließen in die Welt. So ist hier die Richtung angegeben. Und ich denke, das ist ganz wichtig für uns. Und dann heißt es, als Folge von dieser Abfolge, von dieser Entwicklung, denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, also da ist Wachstum, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben. Das wird sich auswirken, das wird man sehen, das wird Früchte tragen. Und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Das steht da gar nicht. Vers 8, genau. Je mehr ihr in dieser Hinsicht vorankommt, da ist dieses Wachstum drin, desto mehr wird sich das auswirken und Frucht bringen und ihr werdet unseren Herrn Jesus Christus immer besser erkennen. Das ist doch ein lohnendes Ziel. Ich meine, ihn immer besser zu erkennen, heißt auch, ihn mehr zu lieben. Wir haben dieses schöne Lied, je mehr ich dich kenne, desto mehr liebe ich dich. Der beste Schutz also vor Gleichgültigkeit oder Frust, Resignation, vor diesem nagenden Gefühl von Enttäuschung oder auch Empörung und Ärger ist, dass wir diesen Weg gehen. Und dass wir uns auch die Alternative vor Augen halten, was ich vorhin schon sagte, statt einem befreiten Leben in Reinheit und die Schönheit von Jesus vor Augen, haben wir stattdessen ein Leben, wo die Begierde uns steuert und wir werden nie satt. Unstillbarer Hunger und Durst. Das ist die andere Seite. Da findet man keinen Frieden. Weil Petrus aber von Freude und Jubel, überwältigender, jubelnder Freude spricht, das ist nochmal im ersten Petrusbrief, habe ich vorhin gelesen, da heißt es auch, der spiegelt die zukünftige Herrlichkeit wider, diese Freude und dieser Jubel. Da haben wir schon so einen Geschmack, so einen Vorgeschmack von dem, was uns noch erwartet. Also entweder immer Hunger oder echte Freude. In 1. Petrus 1, Vers 18, da heißt es dann auch, ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten, wenn sie denn nicht Christen waren. Und ihr wisst, was der Preis für dieses Loskaufen war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war. Das Blut von Jesus Christus. Also diese Wahl sollte uns eigentlich leicht fallen. Ich möchte noch mal in den ersten Brief von Petrus gehen und den Vers 6 doch noch mal beleuchten. Wir haben tatsächlich allen Grund, uns zu freuen. Und zwar selbst, wenn Prüfungen verschiedenster Art, wie es hier steht, da sind und wenn wir manches Schwere erleiden müssen. Aber das, was uns wirklich tröstet, das ist doch, dass es nach Gottes Plan geschieht. Wie ich vorhin schon sagte, das ist Gottes Plan. Das gehört so. Bin ich bereit, mich da reinzufügen, zu sagen, egal Gott, was kommt, ich weiß, es wird nicht leicht, aber ich danke dir im Voraus, du hast gute Absichten damit. Es kann eigentlich nur gut sein, weil du gut bist. Also ich muss gestehen, ich vergesse das manchmal. In Herausforderungen vergesse ich manchmal, dass ich dafür Gott danken kann. Es ist einfach weg. Und das kennt ihr sicher auch, dass man in solchen Situationen sehr schnell reagiert, aber nicht unbedingt richtig und nicht unbedingt gesalbt, sondern ja, eher enttäuscht. Und dabei heißt es doch in Römer 8, alle kennen den Vers, schon viel zitiert, alle Dinge müssen denen zum Besten dienen, die Gott lieben. Alle Dinge. Ausnahmslos. Weil es gehört zu seinem Plan, dass ich durch schwierige Umstände gehen muss. Und es gehört auch zu seinem Plan, dass er schwierige Menschen in mein Leben stellt. Es gehört zu seinem Plan, ja, dass ich auch Schmerzen habe, ob im Körper oder im Herz. Es gehört zu seinem Plan. Weil Gott liebt es, seinen in uns gepflanzten Glauben zu beweisen. Er möchte seinen Glauben, der in uns wohnt, unter Beweis stellen. Er will sich selbst dadurch als der erweisen, als der beweisen, der uns durch Schwierigkeiten hindurch bei der Stange hält. Er schafft es. Er in uns. Anstatt sich also über Unrecht zu empören, sollten wir dem Heiligen Geist vertrauen, dass er uns zu seiner rechten Zeit Recht verschafft. Und wir sollten vertrauensvoll auf ihn warten. Er hat was vor mit den bösen Dingen um uns herum. Die müssen ihm dienen. Das ehrt Gott. Ganz praktisch bedeutet das, dass unsere Leiden nicht einfach Angriffe Satans sind, denen wir widerstehen müssen. Und dann gebieten wir den Umständen oder den Dämonen, die wir hinter den Schwierigkeiten vermuten, dass sie verschwinden sollen. Das läuft so nicht. Wenn wir das glauben, müssen wir umdenken. Weil Gottes Wort sagt uns sehr eindeutig, dass wir mit Christus mitleiden werden, das ist die eine Seite, indem uns die Welt hasst, wenn wir Jesus nachfolgen. Das sind die Leiden des Christus. Da sind wir nicht besser dran als er. Und weiter sagt uns das Wort Gottes, dass Gott uns erzieht als seine geliebten Kinder. Es ist noch eine andere Komponente. Wir sind dann nicht nur eins gemacht mit den Leiden Christi, sondern wir brauchen auch Gottes Erziehung, weil er uns liebt, weil wir seine Kinder sind. Und da heißt es in Hebräer 12, das sind so wunderbare Verse, das möchte ich auch gerne mit euch lesen. Hebräer 12, 7 bis 11. Wenn ihr also Nöte durchmachen müsst, dann seht darin Gottes Absicht, euch zu erziehen. Allein schon dieser Satz. Was ihr ertragen müsst, dient also eurer Erziehung. Er macht es mit euch wie ein Vater mit seinen Kindern. Oder gibt es einen Sohn, der von seinem Vater nicht mit strenger Hand erzogen wird? Mit allen seinen Kindern ist Gott auf diese Weise verfahren. Mit allen seinen Kindern. Wenn er euch nicht erziehen würde, würde das heißen, dass ihr gar nicht seine rechtmäßigen Kinder seid. Und überlegt euch auch Folgendes. Unsere leiblichen Väter haben uns mit der nötigen Strenge erzogen und wir hatten Respekt vor ihnen. Müssen wir uns da nicht noch mehr dem Vater unterordnen, der allen Wesen Geist und Leben gibt? Denn sich ihm unterzuordnen bedeutet wahres Leben. Unsere leiblichen Väter haben uns nur eine verhältnismäßig kurze Zeit erzogen, und zwar so, wie es ihren Vorstellungen entsprach. Gott aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Er erzieht uns so, dass wir an seiner Heiligkeit Anteil bekommen. Mit strenger Hand erzogen zu werden, tut weh und scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Wollen wir das? Ich denke schon. Ich denke, dass wir das brauchen. Ich habe es lange gelesen und nicht verstanden. Ich dachte, ja, irgendwie wird mich Gott schon erziehen. Aber es tut weh. Wir dürfen uns da nichts vormachen, es tut weh. Und es korrigiert uns, es bringt uns weg von alten Wegen. Und wenn man das so liest, diese Verse aus dem Hebräerbrief, dann ist da doch gar kein Platz für Rebellion und Widerspruch. Da können wir einfach nur sagen, ja, so ist es. Gott weiß, was er tut. Und wir können uns ihm völlig anvertrauen. Das Fleisch, der natürliche Mensch, ist total dagegen. Der ist total dagegen, der will das nicht. Der will nicht erzogen werden. Und deshalb sind auch unsere Entscheidungen so wichtig. Deshalb ist es so wichtig, dass wir diese Weiche stellen, auf welcher Seite wir sein wollen, dass wir uns dafür entscheiden, Gott mehr zu lieben, Gott zu ehren, Ehrfurcht zu haben vor seiner absoluten Gerechtigkeit und ihm ganz und gar zu vertrauen. Ich muss das meiner Seele oft sagen. Du vertraust jetzt Gott. Er wird dich nicht fallen lassen. Ich weiß das. Tief in meinem Herzen weiß ich das. Er ist ein vollkommener Vater. Er hat vollkommene Liebe. Und gleichzeitig ist seine Liebe vollkommen gerecht und korrekt. Gott macht gar keine Fehler. Und ja, wir leben in einer Zeit, in der dieser Wahrheit mit aller Kraft widersprochen wird. Autoritäten sind verpönt. Überhaupt schon das Wort Autorität. Und in unserer Gesellschaft und auch in der Pädagogik der Kindererziehung hat es sich breit gemacht, dass alles ist richtig. Mach, was du willst. Es gibt nichts absolut Wahres. Die Rebellion umgibt uns in einem sehr hohen Maß und zwar überall. Das ist die Zeit, in der wir leben. Und da brauchen wir diese Standfestigkeit, die wir am Anfang gehört haben. Unsere Kinder sind in eine Zeit geboren, die sich auf den Antichrist vorbereitet. Und da ist es umso wichtiger, dass wir mit Demut, mit Sanftmut und kühnem Glauben widerstehen. Das ist ein ganz anderer Widerstand. Das ist keine Rebellion. Das ist ein sanftmütiger Geist. Wie heißt es so schön im Psalm 37? Ist es, haben wir gelesen. Die Sanftmütigen werden das Land besitzen. Nicht die, die dafür mit Waffengewalt kämpfen. Die Sanftmütigen werden das Land besitzen. Das ist Gottes Prinzip. Ich glaube auch, dass wir nur so diese Zeit des Abfalls überstehen können. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und wir haben keine Angst. Die Liebe treibt die Angst aus. Es ist die Liebe, die uns durchträgt, Gottes Liebe, aber auch die Liebe, die wir zulassen, dass sie durch uns wirkt, dass wir lieben. Und die Angst muss weichen. Wir fürchten uns nicht, weil Gottes Plan kommt zustande. Unser Leben ist eingebettet in seine Wege. Und das lässt uns durchhalten und treu bleiben. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Vater, ich danke dir, dass du einen so unglaublich guten Plan hast mit uns, mit jedem von uns. Und da, wo uns der Teufel getäuscht hat und uns weggezogen hat von dieser Zuversicht und von diesem Vertrauen, da kommen wir zurück und sagen, Herr, du bist vertrauenswürdig. Jesus, du bist vertrauenswürdig, weil du hast dein eigenes Blut gegeben und hast damit verbürgt, dass du vertrauenswürdig bist. Danke, dass du uns liebst, endlos liebst, dass du der Vater bist, der unser Leben will, der uns fördern will, der uns vorwärts bringen will, der uns das Leben mit dir ermöglichen will in einem wunderbaren Frieden und in dieser Freude, in diesem Jubel, den es nur bei dir gibt. Und entlarv du die falschen Tröster und ja, diese falschen Hoffnungen, die sich irgendwo bei uns einnisten konnten. Klär du unseren Blick dafür, wie gut du zu uns bist. Danke, Vater. In Jesus' Namen. Amen.